Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Pathologieinteressierte, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Pathologie Schlüssel zur Krebstherapie. Unser Thema heute ist Brustkrebs. Unsere Expertin für diese Folge ist Professor Annette Lebeau vom Institut für Pathologie im Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Außerdem ist sie als niedergelassene Ärztin in der Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Lübeck tätig. Frau Professorin, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörern einmal selbst vor. Welche Expertise verbindet Sie mit dem Thema Brustkrebs?
Ja, erstmal freue ich mich über die Einladung, heute etwas zu dem Thema Brustkrebs beitragen zu können aus der Perspektive einer Pathologin. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Meine Pathologieausbildung habe ich an der Universität in Lübeck in 1988 begonnen und bin dann nach München gegangen Anfang der 90er Jahre und dort habe ich eigentlich mich spezialisiert auf das Thema Brustkrebs. Damals war in München schon eine sehr aktive Projektgruppe interdisziplinäre, also mit verschiedenen Fachbereichen zum Thema Brustkrebs an der Universität in München im Tumorzentrum. Und im Grunde habe ich in den 90er Jahren dadurch diese intensive Zusammenarbeit auch mit Gynäkologen, Radiologen, Onkologen begonnen und habe mich diagnostisch und wissenschaftlich mit Brustkrebs weiter beschäftigt, auch zu dem Thema habilitiert und bin dann, als das begonnen wurde, Anfang der 2000er in die S3-Leitliniengruppen eingestiegen, habe mich dort um den Bereich der Pathologie gekümmert und habe die interdisziplinäre Arbeit dort fortgesetzt. Als das deutsche Mammographie-Screening auch in der Mitte der 2000er Jahre in Deutschland etabliert wurde, habe ich auch von Anbeginn an dort mitgearbeitet, bin auch heute im wissenschaftlichen Beirat des Mammographie-Screenings und bin außerdem auch in der Europäischen Leitlinienkommission zum Thema Brustkrebs. Das heißt, ich habe mich beschäftige mich immer noch diagnostisch und wissenschaftlich intensiv mit dem Thema. Mir liegt aber auch ganz besonders die Interdisziplinarität bei dem Thema am Herzen, das heißt die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den anderen Fachbereichen zum Wohle der Patientin.
Vielen Dank, Frau Professor. Ja, wenn man mal auf Brustkrebs schaut, Brustkrebs ist mit einem Anteil von etwa 30% die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in allen Staaten der industrialisierten Welt. In Deutschland erkranken jährlich rund 70.000 Frauen. Damit bekommt etwa jede achte Frau in ihrem Leben Brustkrebs. Kann man sagen, dass Brustkrebs damit, also unter den Frauen, sowas ist wie eine Volkskrankheit?
Ja, die Krebserkrankungen an sich als Gruppe gehören ja zu der Gruppe der Volkskrankheiten, weil eben sie mit einer Häufigkeit einhergehen, die auch gesundheitsökonomisch eine besondere Bedeutung haben. Aber Sie haben es schon angesprochen, eine Volkskrankheit erwartet man eigentlich, dass beide Geschlechter in gleicher Weise betroffen sind. Das ist beim Brustkrebs nicht der Fall. Es betrifft eben die Frauen, aber jede achte Frau, das ist eine hohe Zahl an Patientinnen. Aber man muss sagen, es betrifft eben auch Männer. Es sind nicht nur Frauen. 1% der Brustkrebserkrankungen treten bei Männern auf. Das sind in Zahlen ungefähr 700 Männer pro Jahr, müssen sich auch mit der Diagnose Brustkrebs auseinandersetzen.
Da würde mich mal interessieren, also Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt regelmäßige Brustuntersuchungen, Mammografien bei Frauen. Wie findet man das bei Männern? Wahrscheinlich eher relativ spät, ne? Also die haben ja keine regelmäßigen Untersuchungen auf Brustkrebs, oder?
Das ist richtig. Meistens ist es so, dass denen auffällt, dass da ein Knoten entsteht in ihrer Brust und dass sie dann zum Arzt gehen und daraufhin eben behandelt werden. Da ist es wichtig, vielleicht zu sagen, dass die Verläufe bei den Männern besser sind, die sich dann an ein Brustzentrum wenden. Also dass auch dort eben sie so behandelt werden, als wären sie eine Frau mit Brustkrebs, weil die Behandlung sehr ähnlich ist. Das heißt, es ist zu empfehlen, in ein Zentrum zu gehen, das eben auf Brustkrebs spezialisiert ist, wo normalerweise Frauen hingehen, aber in dem Fall auch Männer.
Das ist ein guter Tipp, das merke ich mir. Ich glaube, die landläufige Meinung zum Thema Brustkrebs ist, dass die Chancen eigentlich, wenn man so Krebsarten vergleicht, die Heilungschancen relativ gut sind. Wie ist das aus fachlicher Sicht?
Ja, wir sind heute in der Lage zu sagen, dass die Heilungschancen für die Frau mit Brustkrebs relativ gut ist. Das heißt in Zahlen, dass etwa 75% der Frauen mit der Diagnose Brustkrebs geheilt werden können. Die andere Seite ist, dass bei 25% der Frauen im Verlauf eben die Krankheit wiederkommen kann. Das ist aber eine statistische Zahl und hängt sehr von dem Zeitpunkt der Diagnose ab, wie das dann für die einzelne Frau aussieht. Das heißt, wann wird die Erkrankung entdeckt, in welchem Stadium und wie sind die Eigenschaften des Tumors? Das entscheidet dann am Ende über die Heilungschancen.
Bei vielen Patientinnen verursacht die Diagnose Brustkrebs wahrscheinlich erstmal einen Schreck. Im zweiten Moment ist vielen dann wahrscheinlich wichtig, die genauen Umstände und damit den Befund genauer zu verstehen. Frau Professorin Lebeau, können Sie vielleicht mal die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen erklären, die normalerweise in so einem Befund vorkommen?
Ja, da möchte ich etwas voranschicken. Es ist so, dass für die Patientin, wenn sie diese Diagnose bekommt, dass sie Brustkrebs hat und wenn mit ihr dann besprochen wird, welche Behandlungsmöglichkeiten es für sie gibt, ist das erstmal ein großer Schreck. Und sie ist natürlich sehr dann oder kann sehr mit ihren Ängsten und Befürchtungen beschäftigt sein. Und deshalb bewährt es sich, wenn eine Patientin zu einem Gespräch, wo ihr der Befund erklärt wird, wo mit ihr über die Behandlungsmöglichkeiten gesprochen wird, wenn sie zu diesen Gesprächen eine vertraute Person mitnimmt, die mithört und wenn ihre eigenen Gedanken vielleicht sich etwas verlieren in dem Gespräch, die dann auch das aufnimmt, was der Arzt oder die Ärztin sagt und das eventuell auch notiert. Das heißt, es ist zu empfehlen, dass eine vertraute Person dabei ist, die Notizen macht und wenn es zum Beispiel das zweite oder dritte Gespräch ist, was geführt wird, dann hat man vielleicht schon Fragen vorher, die von dem Arzt oder der Ärztin beantwortet werden sollten und die sollte man sich vorher notieren. Dann hat man nachher sie nicht vergessen, wenn man wieder das Arztzimmer verlässt. Das vielleicht so vorweggeschickt. Ja, diese Befunde, die jetzt die Arztbriefe oder die Pathologiebefunde sind natürlich in erster Linie für die ärztlichen Kollegen gedacht und nicht unbedingt auf Patientenverständnis. Und deshalb ist es sicherlich manchmal schwierig, das zu entschlüsseln. Das Wesentliche dabei ist, dass diese Arztbriefe oder diese Tumorklassifikationen, die wir da drin notieren, darauf ausgelegt sind, dass jeder Arzt das in gleicher Weise verstehen kann. Das heißt, es werden Begriffe verwendet, die allgemein üblich sind und allgemein verständlich sind. Gut, und diese Begriffe, wie gesagt, sind natürlich für viele Patienten dann neu und ungewohnt. Also das heißt, wir beschreiben zum einen die Art des Tumors, das ist der sogenannte Tumortyp. Das ist schon die erste Information liefern, ob es sich eher um einen Tumor handelt, der gut günstig verläuft oder einen, der eher aggressiv wächst. Und dann steht unter jedem Befund bzw. Arztbrief eine Tumorklassifikation und darin wird man Bezeichnungen oder Abkürzungen finden wie TNM, also da steht dann T und eine Zahl, N und eine Zahl und M und eine Zahl. Und dieses T steht für den Tumor, also wie groß war der Tumor zum Zeitpunkt der Diagnose. Das N steht für den Lymphknotenstatus, also Nodalstatus, das ist der lateinische Begriff. Und M steht für die Metastasen. Das heißt, das sind dann die Schlüssel, um die Ausbreitung des Tumors festzulegen, was dann hilfreich ist für die Behandlungsplanung.
Wenn wir das nochmal vielleicht ein bisschen konkretisieren, also T, N und M, welche Bandbreite gibt es da? Also T, die Größen?
Genau, dass diese Zahl, die dann dahinter steht, steht jetzt nicht direkt für eine bestimmte Größe, sondern das ist verschlüsselt, also die sind in Gruppen zusammengefasst. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn dort steht T1C, also T1 mit Kleinbuchstaben C, dann bedeutet das, der Tumor hatte eine Größe zwischen 1 und 2 Zentimeter. Das ist so festgelegt in der TNM-Klassifikation und vielleicht noch eine Information vor diesem Großbuchstaben T, kann ein kleines C oder ein kleines P stehen. C steht für die klinische dass dieses klinisch bildgebend bestimmt wurde, wie groß der Tumor ist. Und das kleine P steht dafür, dass es wirklich nach der Operation durch die Untersuchung des Pathologen an dem Operationspräparat bestimmt wurde. Das ist also die exaktere Größenbestimmung oder die endgültige, die dann auch für die Behandlungsplanung wichtig ist. Und das heißt, Sie können an dem P-Stadium erkennen, dass es wirklich vom Pathologen gemacht worden ist. Und das steht dann eben vor diesem T oder vor dem N. Und um ein Beispiel noch für N zu nennen, wenn N0 dort steht, PN0, bedeutet das, die Lymphknoten, die entfernt wurden, sind aufgearbeitet worden und es wurde in keinem der Lymphknoten eine Metastase, also eine Absiedlung des Tumors gefunden. Wenn dort eine 1 steht, PN1, noch mit einem Kleinbuchstaben eventuell, dann bedeutet das, es sind 1 bis 3 Lymphknoten befallen gewesen von den untersuchten Lymphknoten und das PM1 steht dafür, dass eine Metastase durch eine histologische Untersuchung gesichert und bestätigt wurde. Und dann finden sich noch Abkürzungsbuchstaben dahinter, wo diese Metastase war. Also in der Lunge, dafür steht Pulmo, ist der Fachbegriff für Lunge. Da steht dann zum Beispiel PUL dahinter. Also das heißt, das sind aber allgemein übliche Schlüssel, die allgemein verständlich sind, aber die natürlich Neuland sind für jede Patientin, die sich damit beschäftigt.
Jetzt haben wir über die TNM-Klassifikation gesprochen. Welche weiteren Begriffe gäbe es denn noch zu erklären? Was wird denn noch untersucht?
Ja, zunächst, wir untersuchen noch weitere Tumoreigenschaften, solche, die wir am Mikroskop bestimmen können. Das ist zunächst einmal das Grading, der histologische Differenzierungsgrad. Der gibt darüber Auskunft, wie ähnlich der Tumor dem normalen Brustdrüsengewebe ist. Das heißt, steht dort G1, dann handelt es sich um ein gut differenziertes Karzinom, was sehr ähnlich aussieht wie normales Gewebe. Steht dort G3, dann handelt es sich um ein schlecht differenziertes Karzinom, was bedeutet, dass dieser Tumor vermutlich ein aggressiveres Verhalten zeigen wird. Das ist ein wichtiger, auch wiederum wichtiger Indikator, welche Behandlung für die Patientin eventuell die richtige sein könnte. Der nächste Faktor, den wir bei jedem primären Mammakarzinom bestimmen, ist das, sind die Hormonrezeptoren. Das heißt, wir weisen mit Spezialmethoden die Rezeptoren in den Tumorzellkernen nach, die empfindlich sind für die weiblichen Geschlechtshormone, die mit diesen binden. Denn diese Hormonrezeptoren drücken aus, ob ein Tumor dann hormonempfindlich wächst. Die Mehrzahl der Mammakarzinome wächst hormonempfindlich, ungefähr 80%. Und um festzustellen, ob eben das in diesem Fall auch so ist, weisen wir diese Hormonrezeptoren nach. Denn dann kann man darüber nachdenken, ob eine endokrine Therapie, also eine Blockade dieser Rezeptoren oder eine Unterbindung der Hormonbildung bei der Patientin der richtige Therapieansatz wäre. Ein weiterer Faktor sind ein Wachstumsfaktorrezeptor.
Wenn ich da vielleicht noch mal kurz zwischenfragen darf, habe ich das richtig verstanden? Also es gibt Tumoren, 80%, die wachsen, wenn sie oder die Östrogen fressen, also wachsen, wenn sie Östrogen stoßen, oder kann man sagen, konsumieren, leben die davon, verdauen die das, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es ist etwas anders. Also natürlich in Abhängigkeit vom Lebensalter der Patientin, also vor der Menopause oder nach der Menopause, sind ja unterschiedlich hohe Hormonspiegel im Blut. Und es gibt eben Tumoren, die sind, die stellt das Hormon einen Wachstumsreiz dar. Also das Vorhandensein dieser Hormone, wenn dieses Hormon nämlich dann an den Rezeptor im Zellkern bindet, dann sendet das ein Signal an den Zellkern, dass er sich teilt. Also das heißt, das Tumorwachstum wird stimuliert. Und es gibt eben dann, wenn das so ist, wird man darüber nachdenken, wie man diesen Effekt unterbindet. Entweder indem man zum Beispiel die Hormonbildung selber unterbindet oder die Bindung des Hormons an den Rezeptor unterbindet. Also das sind sozusagen es gibt noch weitere Möglichkeiten, aber das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, um einfach diesen Wachstumsreiz, den der Körper selber liefert, zu unterbinden.
Jetzt würde man spontan denken, dass die am wenigsten invasive
Methode oder die vielleicht mit den wenigsten Nebenwirkungen, die wäre, die Rezeptoren zu blockieren. Also Hormone, könnte ich mir vorstellen, dass es da viele Frauen gibt, die da skeptisch sind, sich in den Hormonhaushalt eingreifen zu lassen. Also was man so vom Hörensagen kennt. Wie entscheidet man, welche Methode man verwendet? Warum macht man das nicht immer mit dieser Blockade?
Also die Blockade ist nur dann angezeigt oder nur die Frauen haben wirklich einen Benefit davon, wo wir diese Rezeptoren auch nachweisen. Also nur wenn sie sozusagen die Rezeptoren nachweisen, hat die Patientin eine Chance und nur dann wird man ihr diese Therapie vorschlagen, denn die hat ja auch Nebenwirkungen. Und natürlich ist das auch noch besonders ein Thema für Frauen vor der Menopause, die durch diese antihormonelle Therapie dann in die Menopause kommen oder zumindest in einen biologischen Zustand wie eine Menopause. Und auch die Frau nach der Menopause kann Nebenwirkungen haben durch diese antihormonelle Therapie. Je nach Medikament kann das auch auf den Knochenstoffwechsel, also die Osteoporose, beschleunigen. Also das sind Themen, die dann wirklich im Einzelfall mit der Patientin besprochen werden. Wo wir aber eine Möglichkeit haben, durch die Bestimmung der Hormonrezeptoren erstmal überhaupt zu sagen, okay, wer könnte einen Benefit haben und auf dem Boden dann das Gespräch mit der Patientin zu suchen.
Verstehe. Wir waren aber, glaube ich, noch auch bei der Erklärung der einzelnen Teile der Diagnose, der Fachbegriffe. Ich glaube, da gab es noch mehr.
Da gab es noch mehr, genau. Ich komme zu einem weiteren Rezeptor. Das ist ein etwas anderer Rezeptor. Das ist ein Wachstumsfaktorrezeptor, der an der Zelloberfläche, also nicht im Zellkern sitzt. Der heißt HER2. Das steht für Human Epidermal Growth Factor Typ 2. Das ist ein Wachstumsfaktorrezeptor an der Tumorzelloberfläche, der bei ungefähr 15% der Patientinnen im Tumor vermehrt gebildet wird. Und wir sind in der erfreulichen Lage heutzutage, dass es Medikamente gibt, die diesen Wachstumsfaktorrezeptor blockieren oder seine Aktivität blockieren, sodass Patientinnen, die positiv sind für HER2, deren Tumor von daher eigentlich eher aggressiv ist, aber wirkungsvoll behandelt werden können durch eine Blockade dieses Wachstumsfaktorrezeptors. Also das ist der HER2-Rezeptor, den wir hier noch untersuchen. Und was heutzutage auch noch untersucht wird, ist das Ki-67. Das wird man auch in den Befunden finden. Also das Ki-67, das ist ein Eiweißmolekül im Zellkern der Tumorzellen, aber auch in normalen Zellen. Und wenn wir dieses Eiweißmolekül nachweisen können in unseren Verfahren, dann bedeutet das, dass sich die Zellen in der Zellteilung befinden. Das heißt, je höher der Prozentsatz positiver Tumorzellen ist, desto aggressiver oder schneller wächst dieser Tumor. Das heißt, es ist ein weiterer Hinweis auf eine Aggressivität des Tumors. Oder wenn er besonders niedrig ist, der Wert, heißt das, dass der Tumor auch besonders langsam wächst. Das heißt, Sie sehen, wir bestimmen also verschiedene Eigenschaften der Tumoren. Das erste ist natürlich immer die Diagnose. Darauf wollte ich noch eingehen. Das heißt, der Brustkrebs ist erst dann diagnostiziert, wenn die Gewebeprobe in der Pathologie analysiert wurde und die Diagnose am Mikroskop auch bestätigt wurde. Also die positive Mammographie ist noch keine Diagnose, sondern erst die Diagnose gilt oder der Brustkrebs als gesichert, wenn wir das am Mikroskop bestätigt haben. Und dann geht es eben nicht nur um die Diagnose Krebs, sondern wir können eben heute durch dieses Portfolio an Möglichkeiten verschiedene Eigenschaften des Tumors zu untersuchen, damit man dann versucht, wirklich für die Patientin die richtige Therapie zu finden.
Das hat oft mit Nebenwirkungen zu tun, denke ich. Ne? Also das möglichst nebenwirkungsarm für die Patientin zu gestalten, indem man es möglichst zielgerichtet macht.
Richtig, genau. Ja.
Sie hatten es eben schon angesprochen, Fachbegriffe müssen natürlich sein, um auch exakt zu sein in der Wissenschaft. Auch für die Dokumentation ist es wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber natürlich gibt es auf Seiten der Patienten auch ein Bedürfnis, vielleicht auch den Befund zu verstehen. Wer ist denn eigentlich letztendlich verantwortlich dafür, den Befund verständlich zu erklären?
Ja, das ist nicht Aufgabe der Pathologinnen und Pathologen, sondern das ist Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen aus der Gynäkologie oder Onkologie oder Radiologie, die eben dann direkt mit der Patientin Kontakt haben und ihr dann diese Befunde darlegen und erklären. Und da ist es natürlich wichtig, dass auf den, ja, auf den Wissensstand auch der Frauen eingegangen wird, der sicher unterschiedlich ist, und aber auch auf ihre individuellen Fragen und Nöte auch eingegangen wird. Und ich habe es schon erwähnt, wie wichtig es ist, dass vielleicht noch eine Vertrauensperson dabei ist. Aber letztendlich geht es bei diesen Gesprächen darum, ihr die Situation zu schildern, also beziehungsweise zu versuchen zu erklären, was für einen Tumor sie hat, in welchem Stadium der Tumor ist, und damit die Patientin dann am Ende des Tages eine informierte Entscheidung treffen kann, was für sie, also wozu sie sich auch entscheiden kann, was die Therapie angeht. Das ist manchmal schwierig, und als Ärztin und Arzt nimmt man manchmal selber dann wahr, durch das, was von den Patienten gespiegelt wird, dass man Begriffe verwendet, die vielleicht auch unnötige Ängste auslösen bei den Patienten. Andererseits gibt es sicher auch Gespräche, wenn die Erkrankung weiter fortgeschritten ist, wo man versuchen muss, auch die Hoffnung aufrechtzuerhalten und sehr genau gucken muss, wie viel Information möchte die Patientin wirklich haben, wie viel braucht sie, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also das heißt, das Arzt-Patienten-Gespräch ist heutzutage auch etwas, was immer besser entwickelt wird und was auch immer mehr in den Fokus kommt. Und damit Frauen besser informiert werden, gibt es ja mittlerweile auch Patientinnenleitlinien. Also das heißt, die modernen, evidenzbasierten Leitlinien, ob das jetzt die S3-Leitlinie in Deutschland ist oder auch die europäischen Leitlinien, die wir auf dem Boden einer Aufforderung der Europäischen Kommission entwickelt haben, die werden heutzutage, also die gibt es sozusagen für die Fachleute in einer Sprache, die verständlich ist, aber es gibt sie eben auch heute für Patientinnen, damit auch die Patientinnen verstehen, welche Empfehlungen und warum sie ausgesprochen werden, in einer für Patientinnen verständlichen Sprache. Das heißt, es ist heutzutage, wird darauf sehr viel Wert gelegt. Aber ich kann immer nur wieder die Patientin motivieren, nachzufragen und sich die Informationen zu holen, die sie brauchen im Gespräch.
Wenn wir nochmal den Bogen machen zu unserem Kernthema der Pathologie. Haben Pathologen denn überhaupt die Möglichkeit, Patienten zu begegnen? Oder umgekehrt, ist es manchmal so, dass Patientinnen mit den Pathologinnen sprechen wollen? Passiert das? Und wie läuft sowas dann ab?
Also das kommt gelegentlich vor. Es ist sehr selten, aber es kommt vor. Und das hängt auch wiederum von den Patientinnen ab. Also es können auch Angehörige sein. Also ich habe das gelegentlich erlebt, dass ich angerufen werde von Patientinnen oder auch Angehörigen, die noch mehr Informationen haben möchten. Manche möchten sogar selber ihren Tumor sehen. Das ist möglich. Also das heißt, man kann entweder, wenn es um Informationen geht, die man am Telefon oder vielleicht auch heutzutage per Videocall lösen kann, dann kann man das machen. Und wenn aber eine Patientin, was extrem selten ist, aber ihren Befund selber oder ihr Karzinom sehen möchte, ist auch das möglich. Dann kann sie die Pathologin besuchen, und dann kann man sich das gemeinsam anschauen.
Viele Patientinnen haben verständlicherweise auch die Angst, dass sich Metastasen entwickeln. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, der Metastasenbildung in irgendeiner Form vorzubeugen? Kann man da als Patientin irgendwas tun?
Ja, also die Ärzte schlagen heutzutage den meisten Frauen zusätzlich zur Operation eine sogenannte adjuvante Behandlung vor. Das heißt, das hängt dann eben von dem Tumor ab, ob man noch eine zusätzliche Strahlentherapie macht. Das würde man bei einem invasiven Mammakarzinom, das heißt einem Karzinom, was nicht mehr auf die Brustdrüsengänge an sich begrenzt ist, sondern wirklich schon in das Bindegewebe eingewachsen ist und damit auch potenziell metastasierungsfähig ist. Und wenn die Brust erhalten wurde bei der Operation, wird man im Regelfall der Patientin eine Strahlentherapie anbieten, um das Wiederauftreten des Karzinoms möglichst zu unterbinden. Und dann hängt es eben von den weiteren Tumoreigenschaften ab, ob man ihr noch eine Hormonbehandlung anbieten würde oder eine Therapie, die gegen das HER2-Molekül gerichtet ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, oder noch eine Chemotherapie, Das hängt eben dann von den Tumoreigenschaften ab, was man im Einzelfall machen kann, um sozusagen risikoadaptiert, wie man das heute nennt, also auf das, die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wieder auftreten könnte, abgestellt, bei der Patientin dann mit ihr zusammen die Entscheidung zu treffen, was für sie das Beste ist. Dazu möchte ich noch erwähnen, früher war es ja so, dass erst operiert wurde und dann wurden diese Zusatztherapien durchgeführt. Das ist heute anders. Es gibt bestimmte Tumoren, da kann man der Patientin anbieten, vorher eine Chemotherapie zu machen, vor der Operation, eine sogenannte neoadjuvante Therapie. Dann, das hat den Vorteil, dass man sieht, ob diese Therapie überhaupt anschlägt. Also das heißt, ob diese Chemotherapie oder die Anti-HER2-Therapie, ob die eine Wirkung zeigt und ob der Tumor darunter zerstört wird oder die Tumorzellen zerstört werden, was bei bestimmten Tumoren relativ erfolgsversprechend ist. Das sind besondere Tumoren, die entweder gar keine Hormonrezeptoren und kein HER2 machen. Die nennen wir triple-negative Karzinome. Oder es sind die HER2-positiven Tumoren, die beiden Kategorien sprechen besonders gut auf diese Neoadjuvanz an. Und diese Therapie zielt darauf ab, praktisch Zellen, die sich vielleicht schon zum Zeitpunkt der Diagnose im Körper verteilt haben, um die zu zerstören, damit nicht von ihnen später Metastasen ausgehen können. Also das ist das, was man praktisch in der Behandlung mit dem Arzt bespricht. Die Patientin kann aber auch natürlich etwas für sich selber tun. Das heißt, wenn sie viel Sport macht, sich gesund ernährt, dann möglichst wenig Alkohol trinkt und nicht raucht, dann trägt das auch zu ihren Heilungschancen bei. Wobei solche Empfehlungen natürlich immer etwas schwierig sind, weil eine Patientin, die jetzt vielleicht abends trotzdem ein Gläschen Wein gerne trinkt oder nicht die sportlichste ist, soll sich deshalb nicht schuldig fühlen, weil sie es nicht tut. Aber wenn sie wirklich was machen möchte, dann hilft das auch bei der Heilung. Auch, und natürlich ihrem Wohlbefinden. Das ist ja, trägt da auch dazu bei.
Ach, tatsächlich. Das allgemeine Wohlbefinden, ja? Ist das, ja. Ist das eigentlich schon, gibt es dazu Untersuchungen? Ist das also so Sport, Ernährung, Wohlbefinden, ja?
Also das zum Thema Sport, Ernährung gibt es tatsächlich Untersuchungen, wobei ich jetzt passen muss, was das, wie sozusagen, wie hoch die Effektivität ist, weil das so außerhalb meines eigentlichen Fachgebietes ist. Aber dass es hilfreich ist, ist in der Tat so, ja.
Ah ja, okay. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass Metastasen überhaupt entstehen?
Das ist natürlich, das beschäftigt im Grunde jede Patientin, die diese Diagnose bekommt. Und das ist sicherlich auch eine der ersten Fragen, die jede Patientin stellt im Gespräch. Wie wahrscheinlich kommt die Krankheit wieder oder muss ich damit rechnen? Es ist so, dass zum Zeitpunkt der Diagnose schon etwa 3% der Frauen, also 3 von 100, schon Metastasen haben zum Zeitpunkt der Diagnose. Bedeutet aber auf der anderen Seite, dass 97% keine haben. Zum Zeitpunkt der Diagnose und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine individuelle Patientin dann im Laufe ihres weiteren Lebens Metastasen entwickelt, das hängt sehr von den Tumoreigenschaften ab und ist sehr unterschiedlich. Statistisch gesehen sind es 25% der Frauen, die ungefähr Metastasen entwickeln, aber leider wissen wir zum Diagnosezeitpunkt meistens nicht, welche es sein wird und welche nicht. Deshalb diese Zusatztherapien, um möglichst die Metastasierung bei den Patienten mit höherem Risiko zu unterbinden. Die Besonderheit vielleicht noch erklärt beim Mammakarzinom ist, dass beim Mammakarzinom, anders als bei anderen Tumoren, manchmal auch noch nach 10 Jahren oder sogar nach 20 Jahren Metastasen auftreten können. Also es ist zwar so, dass die Wahrscheinlichkeit für Metastasen in den ersten 2 Jahren am höchsten ist, vor allen Dingen bei den aggressiven Tumoren, aber bei denen, die langsamer wachsen und weniger aggressiv sind, gibt es Verläufe, wo auch nach langer Zeit noch Metastasen auftreten können, leider.
Verstehe ich das richtig, dass tatsächlich, wenn der primäre Brustkrebs behandelt ist und operativ entfernt meinetwegen, dass dann trotzdem später noch Metastasen entstehen können?
Ja, das kann so sein. Wir sprechen auch von schlafenden Tumorzellen. Also die, der Hintergrund ist, dass wir eben davon ausgehen müssen, dass zum Zeitpunkt der Diagnose, selbst bei kleinen Tumoren, der Tumor schon gestreut haben kann. Und diese Tumorzellen liegen dann eventuell im Knochenmark, in der Lunge und sind aber erst inaktiv. Und aus irgendeinem Grund, zu irgendeinem Zeitpunkt, also nicht irgendeines, das ist tumorbiologisch, kann man das natürlich analysieren, aber es kann dann eben so sein, dass diese Tumorzellen dort über Jahre, vielleicht Jahrzehnte schlummern, sogenannte schlafende Tumorzellen, und dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden und dann eben zu wachsen, das stimulieren, dass das Bindegewebe drumherum auch kleine Blutgefäße bildet, damit der Tumor sich ernähren kann, je größer er wird. Und dann entstehen Metastasen eben auch nach so einer langen Zeit noch.
Deshalb ist es ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass wenn man einmal Brustkrebs hatte, man regelmäßig zu Untersuchungen geht. Metastasen müssen ja nicht unbedingt in der Brust entstehen, können ja irgendwo. Wie findet man die denn dann überhaupt oder welche Untersuchungen finden denn da in der Folge statt?
Ja, das ist ein wichtiges Thema auch für jede Patientin mit Brustkrebs, dass sie diese Nachsorgetermine, so nennt sich das nämlich, wahrnimmt. Das heißt, regelmäßig dann zu ihrem behandelnden Gynäkologen oder Onkologen geht, um das prüfen zu lassen, ob eben der Tumor wieder aufgetreten ist. Wobei diese Nachsorge heutzutage hauptsächlich zunächst darauf ausgerichtet ist, ein Wiederauftreten des Tumors am Ursprungsort zu sehen, also in der Brust, vor allen Dingen nach brusterhaltender Therapie oder auch im axillären Fettgewebe. Wir sprechen dann von Lokalrezidiv oder lokoregionärem Rezidiv, wenn der Tumor dort wieder auftritt. Früher hat man auch dann in diesen Nachsorgeterminen systematisch nach Metastasen gesucht oder hat immer sogenannte Tumormarker im Blut bestimmt oder eben die Metastasen bildgebend gesucht, zum Beispiel durch Computertomographie oder Skelettsindigraphie. Das macht man heute nicht mehr. Das macht man nur dann, wenn Beschwerden oder Symptome zu erkennen sind. Dann würde man nach Metastasen suchen. Dann fragt sich natürlich jeder, warum macht man das nicht, wenn man doch möchte, dass man den Tumor so früh wie möglich erkennt. Nun ist es so, dass wir in Studien gelernt haben, dass eine besonders frühe Diagnose der Metastasen den Verlauf nicht ändert oder beziehungsweise vor allen Dingen nicht verbessert. Das heißt, es reicht aus, die Metastasen dann zu behandeln, wenn sie Symptome machen, beziehungsweise wenn sie dann durch ihr klinisches Bild also auffallen und dann diagnostiziert werden. Und wenn man dann die Metastasen behandelt, ist der Verlauf nicht schlechter, als wenn man sie viel früher behandelt hätte. Zudem gibt es einen Teil der Patienten, nicht alle, aber einen Teil der Patienten, die diese Untersuchungen, die regelmäßigen Untersuchungen auf Metastasen in der Nachsorge auch als sehr belastend empfunden haben. Vor allen Dingen solche Tumormarker, wo dann eventuell die Blutwerte sich ändern. Das aber kann unspezifisch sein durch Entzündungen im Körper oder anderes. Und dass also jeder veränderte Blutwert dann zu einer großen Beunruhigung führt und nicht eben zu einer Beruhigung der Patientin. Also das ist sozusagen der heutige Ansatz, wird auch so in Leitlinien empfohlen. Das heißt, die Nachsorge ist auf das Erkennen dieses Lokalrezidivs ausgerichtet, aber nicht primär auf die Entdeckung von Metastasen. Das ist aber unser aktueller Stand. Man muss sagen, dass sich die Behandlung von Metastasen sehr verbessert hat. Wir können heute diese Verläufe länger kontrollieren. Und es kann also auch dementsprechend sein, dass sich eventuell in einer Studie herausstellen könnte, dass es doch der frühe Diagnosezeitpunkt dann hilfreich ist mit neuen Therapien und sich dieses Nachsorgeschema ändert. Aber im Moment gibt es dafür keine ausreichenden Daten. Und deshalb ist die Leitlinienempfehlung nicht darauf ausgerichtet, auf die systematische Metastasensuche.
Ja, Frau Professor Lebo, wenn ich das richtig verstehe, kann man Metastasen durchaus noch gut behandeln, wenn sie Symptome machen. Und es gibt ja auch Patientinnen, die vielleicht psychologisch empfindlich reagieren auf die Vorsorgeuntersuchung oder auf die Tumormarker. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, lassen Sie sich nicht untersuchen. Das ist nicht das, worauf Sie hinaus wollten, oder?
Auf gar keinen Fall. Denn es ist wichtig, dass Sie das nochmal vertiefen. Denn es die Nachsorge ist ja primär darauf ausgerichtet, das Lokalrezidiv zu erkennen. Und dazu möchte ich noch sagen, die meisten Frauen mit Brustkrebs werden heute brusterhaltend operiert. Das heißt, sie haben ein gewisses Risiko, dass der Tumor wiederkommt an der Stelle. Aber es könnte ja auch sein, dass sie ein zweites Karzinom entwickeln, entweder in der gleichen Brust oder in der anderen Brust. Und das sind beide Situationen, das Lokalrezidiv und auch das Zweitkarzinom, die prinzipiell heilbar sein können. Das heißt, diese früh zu erkennen, genauso wie in der normalen Brustkrebsfrüherkennung, ist ein Ziel dieser Nachsorgeuntersuchung, um dann der Patientin die Möglichkeit oder noch eine Heilungsmöglichkeit zu geben. Das heißt, geht die Frau nicht zur Nachsorge, dann kann es sein, dass man dieses Zweitkarzinom oder das Lokalrezidiv nicht zu einem frühen und noch heilbaren Stadium erkennen würde. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn eine Frau, die schon ein Mammakarzinom gehabt hat, hat ein erhöhtes Risiko, ein zweites Mammakarzinom zu bekommen. Gut, das heißt, das ist der Benefit tatsächlich für die Frauen in der Nachsorge, der klare Benefit, dass das früh erkannt wird. Wobei natürlich, wenn dann ein Lokalrezidiv gesehen wird, muss genau geschaut werden, ob es eben nur ein Lokalrezidiv ist oder ob die Patientin eventuell dann doch schon weitere Absiedlungen im Körper hat. Das würde man dann auch tun, also Metastasen hat. Ja, und die Situation, wenn denn dann kein Lokalrezidiv, sondern Metastasen auftreten, symptomatisch werden, dann muss man sagen, dass wir heute in der glücklichen Lage sind, doch den Frauen durchaus auch eine individuell zugeschnittene Therapie anbieten zu können. Dazu ist es wichtig, dass man zunächst einmal genau bildgebend schaut, natürlich, wo eventuell Metastasen sitzen. Metastasen haben ja eine unterschiedliche prognostische Bedeutung. Das heißt, ich habe es schon erwähnt, Knochenmetastasen sind günstiger, Lungenmetastasen sind prognostisch ungünstiger, weil natürlich auch dann die Atemkapazität eventuell eingeschränkt werden könnte. Aber zunächst einmal ist es wichtig, dass diese Metastase auch histologisch untersucht wird. Das wird man versuchen in den meisten Fällen. Bei Knochenmetastasen kann es manchmal schwierig sein. Aber wird man versuchen, erstens die Diagnose wirklich zu sichern. Ist es wirklich eine Metastase? Und dann versuchen, genauso wie am Primärtumor, diese tumorbiologischen Faktoren zu bestimmen und eventuell noch zusätzliche, weil man noch zusätzliche Möglichkeiten heute der Behandlung hat. Das heißt, man wird in die molekulare Ebene gehen bei diesen Metastasen. Diesen Bereich in der Pathologie, in der wir das untersuchen, nennt man Molekularpathologie. Und da gibt es eben heutzutage eine Reihe von Veränderungen in den Tumorzellen, die wir dann näher analysieren können, weil es für diese Zielstrukturen Medikamente gibt. Und wenn in der Metastase dann eine solche Veränderung vorliegt, die dann Voraussetzung wäre für eine bestimmte Therapie, dann hat die Patientin damit eventuell die Möglichkeit, dass diese Erkrankung länger aufgehalten wird, dass Symptome erfolgreich gelindert werden und dass ihre Lebensqualität so lange wie möglich erhalten wird. Das ist letztendlich das Ziel. Und das versuchen wir eben durch diese molekularen Untersuchungen stark zu unterstützen. Dazu möchte ich, wie gesagt, sagen, dass mit diesen modernen Medikamenten eben sich die Verläufe deutlich verbessert haben bei Frauen mit metastasiertem oder fortgeschrittenem Mammakarzinom, wie wir das nennen. Aber das ist natürlich nicht in jedem Einzelfall leider so ist. Und es geht immer darum, für die Patientin die Optionen zu finden, eben um die Symptome zu lindern beziehungsweise die Erkrankungen aufzuhalten, aber bei möglichst guter Lebensqualität. Und heutzutage besprechen wir auch das interdisziplinär in den sogenannten Tumorboards, in denen dann die behandelnden Gynäkologen, Onkologen, Pathologen, Strahlentherapeuten zusammensitzen, um wirklich über jede einzelne Patientin zu sprechen und was für sie jeweils die beste Option ist.
Nennt man auch Tumorkonferenzen, soweit ich weiß, ne?
Das ja, Tumorwort. Genau. Ja. Ja.
Sie haben meine nächste Frage schon so ein bisschen angerissen. Wenn jetzt der Tumor tatsächlich wiederkommt, dann untersucht man aber eher die Behandlungsmethode wahrscheinlich doch an dem neuen Tumor und nicht an dem möglicherweise archivierten alten Material, oder?
Ja, genau. Also wir versuchen das, wenn möglich, das, also beziehungsweise das ist auch das Interesse der klinischen Kollegen, wenn möglich aktuelles Metastasenmaterial zu analysieren, weil das eigentlich immer die besten Informationen gibt, wirklich in welche molekulare Eigenschaften der Tumor zum Zeitpunkt der Metastasierung hat. Aber das geht eben nicht immer, weil zum Beispiel Metastasen schwer zugänglich sind, weil es der Patientin nicht gut geht und man ihr diesen Eingriff nicht zumuten möchte. In den Fällen würde man auf den Primärtumor zurückgreifen und würde das am Primärtumor analysieren. Das gilt übrigens auch für die moderne, es ist ja auch eine moderne Therapie, die sehr erfolgreich ist beim Melanom, die es auch beim Mammakarzinom gibt, das ist die Immuntherapie. Auch da kann man das so machen, entweder die Metastase untersuchen oder den Primärtumor. Warum können wir auf den Primärtumor zurückgreifen? Weil es so ist, dass viele dieser molekularen Veränderungen, also im Erbgut der Tumorzellen, schon sehr früh vorhanden sind. Also das ist bei dem HER2-Molekül so, das ist auch bei anderen, wir nennen das Mutationen, also Veränderungen in diesem Erbgut so. Die werden sehr früh in der Tumorbildung, entstehen die, und die können auch im Primärtumor nachgewiesen werden. Das heißt, wir werden meistens versuchen, an Metastasenmaterial zu kommen. Wenn es nicht gelingt, kann man auf Primärtumor zurückgreifen.
Und tatsächlich ist es so, dass Primärtumore, ich sag jetzt mal, archiviert, gelagert, eingefroren, wie hebt man die auf und findet sie dann wieder?
Also normalerweise ist es heutzutage so, dass wir heben das Material generell in der Pathologie in Paraffin eingebettet auf. Das heißt, zum Zeitpunkt der Gewebegewinnung kommt es ja in eine Fixierlösung, damit eben die Proteinstrukturen und auch die genetischen Strukturen so gut wie möglich erhalten werden. Dann wird das in dieses Paraffin, das ist wie Kerzenwachs, eingebettet, und damit ist das über Jahrzehnte haltbar. Und wenn wir, also jede Pathologie in Deutschland, die mit einem onkologischen Zentrum, mit einem Brustzentrum Zusammenarbeit, muss dieses Paraffinmaterial über mindestens 10 Jahre aufbewahren. Viele bewahren es auch länger auf. Das heißt, im Normalfall kann man davon ausgehen, dass es noch vorhanden ist, wenn die Patientin Metastasen erleiden würde. Es gibt außerdem auch sogenannte Tumorbanken, in denen gefrorenes Material aufbewahrt wird. Das gibt es aber nicht überall. Das gibt es vor allen Dingen an Universitätsinstituten, weil das sehr aufwendig ist. Das kann man sich vorstellen bei vielen tausend Patienten, die jährlich dort betreut werden. Das muss sehr gut gesichert sein. Das muss sehr gut, auch die Datenbank muss sehr gut geführt werden. Das ist extrem aufwendig. Aber das heißt, dieses gefrorene Material gibt es in sogenannten Tumorbanken, aber das ist nicht für jeden Patienten der Fall. Und für die Untersuchungen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, reicht das Paraffinmaterial auf. Es ist sogar sehr gut geeignet, weil auch die DNA, also das Erbgut, was dann analysiert wird, sehr gut erhalten ist.
Wunderbar. Wir haben jetzt sehr ausführlich über Brustkrebs und die Behandlung dieser besonderen Krebsart gesprochen. Aber viel besser ist es ja vielleicht, man bekommt es gar nicht oder man erkennt es doch sehr früh. Mammographie-Screening ist eins Ihrer Steckenpferde. Erzählen Sie uns noch was dazu.
Ja, das Mammographie-Screening, was ist überhaupt das Mammographie-Screening? Also dieses ist eine Früherkennungsuntersuchung der Frau durch die Mammographie, Teil der gesetzlichen Krebsvorsorge oder Krebsfrüherkennungsprogramm unseres Landes. Das heißt, jede Frau im Alter zwischen 50 und 69 darf an einem Mammographie-Screening teilnehmen, also hat das Recht, aber nicht die Pflicht. Das heißt, es ist freiwillig. Wie wird das umgesetzt? Eigentlich wenige Wochen, Monate nach dem 50. Geburtstag wird jede Frau eingeladen, schriftlich eine solche Mammographie durchführen zu können, in einem zertifizierten Zentrum, und sie kann dann dorthin gehen, also sie bekommt einen Termin und würde dann, wenn sie das wahrnimmt, alle 2 Jahre wieder zu dieser Mammographie eingeladen werden. Dieses Mammographie-Screening ist ein Programm, was unter hohen Anforderungen der Qualitätssicherung läuft. Das wird auch ständig überprüft und kontrolliert durch unabhängige Institutionen. Und jede Frau, die dorthin geht, kann davon ausgehen, dass die Geräte und das Personal sozusagen unter höchsten Qualitätsanforderungen arbeiten. Jede Mammographie wird von mindestens 2 Befundern unabhängig voneinander gesehen. Jede auffällige Mammographie wird in einer Konferenz besprochen. Wenn ein auffälliger Befund ist, der weiter abgeklärt werden muss, dann wird das auch durchgeführt und zwar in einem vernünftigen Zeitraum. Also nach der Mammographie erfährt die Frau innerhalb von 7 Tagen, was das Ergebnis war. Wenn eine weitere Abklärung notwendig ist, wird sie wiederum innerhalb von 7 Tagen einen Termin bekommen für die weitere Abklärung. Und wenn es dann so ist, dass der Befund verdächtig ist oder suspekt ist, dass ein Brustkrebs vorliegen könnte, dann wird eine Gewebeprobe entnommen. Und jeder Patientin oder jeder Fall, wo einer Frau eine Gewebeprobe entnommen wurde, wird dann gemeinsam von Radiologen, Pathologen und Operateuren besprochen. Das heißt, die Interdisziplinarität ist hoch, die einzelnen Schritte, dass nicht nur einer entscheidet. Es ist immer gewährleistet, dass mehrere zusammen diesen Befund gesehen und zusammen tragen und besprochen haben. Es werden dann auch Behandlungsempfehlungen gegeben. Und dass jeder, der als von ärztlicher Seite oder technischer Seite an dem Mammographie-Screening beteiligt ist, muss sich regelmäßig schulen lassen und muss vorher Trainingskurse absolviert haben, um daran teilnehmen zu können. Das heißt, es geht letztendlich darum, der Patientin die möglichst hohe oder die größtmögliche Sicherheit zu bieten, dass ihre dass sie dort in ein qualitätsgesichertes Programm bekommt, in dem also dann ein Brustkrebs, wenn er denn vorliegt, so früh wie möglich erkannt wird. Nichtsdestotrotz ist es nicht unumstritten und es gibt immer wieder Diskussionen über die Sinnhaftigkeit eines solchen Mammographie-Screenings.
Wenn Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern können, also warum... Wir hatten das, glaube ich, eben schon so ein bisschen, die psychologische Disposition der Patientin. Aber warum wird über Sinnhaftigkeit diskutiert?
Ja, es wird deshalb diskutiert, weil ein solches Mammographie-Screening oder eine solche Röntgenreihenuntersuchung, muss man ja sagen, auch mögliche Nachteile birgt für die Patientin. Also das wäre zum Beispiel, es ist eine Strahlenbelastung, der Patientin, die ausgesetzt ist. Die ist zwar sehr gering, aber sie ist nicht null. Deshalb gibt es auch eine Röntgenschutzverordnung, um auch das sozusagen gesetzlich zu regeln, unter welchen Voraussetzungen das läuft. Das ist eine. Das andere ist, dass die Mammographie zwar eine sehr gute Methode ist, aber nicht jedes Mammakarzinom erkennt. Das hängt auch von der Brustdichte ab. Das heißt, wir erkennen leider eben nicht alle Mammakarzinome, die tatsächlich vorliegen. Das ist die eine Seite. Also das bedeutet nicht, dass wenn eine Mammographie negativ ist, dass auch zu 100% kein Tumor vorliegt. Aber es ist zumindest eine gewisse Sicherheit vorhanden. Auf der anderen Seite wird man in der Mammographie auch Auffälligkeiten finden, dass der Patientin mitteilen müssen, es weiter abklären und sich am Ende herausstellen, dass es eben kein Brustkrebs war. Das heißt, bis aber diese histologische Untersuchung zum Beispiel vorliegt und gesagt wird, es ist eine gutartige Veränderung, vergehen ein paar Wochen oder 2 Wochen, 1 Woche. Und das ist natürlich ein Zeitraum, in der die Patientin beunruhigt ist. Und das kann als sehr belastend erlebt werden. Also das sind so die Nachteile. Und ein weiterer Nachteil ist noch, dass wir heute wissen, dass es Brustkrebsfälle gibt oder Tumoren gibt, die wären zum Zeit- oder Zeitlebens- oder zu, während der Lebenszeit der Patientin weder klinisch auffällig geworden, noch hätten sie, wenn er nicht behandelt würde, zum Tode der Patientin geführt. Und wir wissen heute, dass solche Tumoren auch im Mammographie-Screening entdeckt werden und diagnostiziert werden. Und das sind Mammakarzinome, also ist keine Frage, ist keine Fehldiagnose, sondern es ist ein Karzinom, was wir diagnostizieren, was aber die Patientin, hätte sie es nicht gewusst, nie eingeschränkt hätte in ihrem Leben. Und leider können wir zum Zeitpunkt der Diagnose nicht sicher sagen, welcher Tumor das ist. Also ob man zum Beispiel auf eine Behandlung verzichten könnte, komplett oder nicht, das ist aber Gegenstand der aktuellen Forschung, um diese Tumoren besser identifizieren zu können und um vielleicht wirklich irgendwann sagen zu können, bei der Patientin kann man eventuell auf eine weitere Behandlung verzichten. Aber das ist im Moment noch, liegt in weiter Ferne, aber da geht die Forschung hin, diese Tumoren, die so blande verlaufen, besser zu erkennen. Lohnt es sich unterm Strich, denn das eigentliche Ziel des Mammographie-Screenings ist es ja, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu senken und den Tumor zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu diagnostizieren, nämlich dann, wenn der Tumor noch heilbar ist und auch eine möglichst schonende Behandlung durchgeführt werden kann. Und das ist der eigentliche Nutzen, den die Frauen haben vom Mammographie-Screening, dass eben ihr Tumor zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erkannt wird, dass man versucht, die Therapie so schonend wie möglich zu machen, auf sie ausgerichtet, individuell ausgerichtet. Und dass es Daten gibt aus Europa, aus der ganzen Welt und auch aus Deutschland, die nahelegen, dass es tatsächlich auch gelingt, durch das Mammographie-Screening die Sterblichkeit zu senken. Es wird ja immer wieder diskutiert, ist das nicht eigentlich die Senkung der Brustkrebsmortalität, so nennt man das, die Sterblichkeit heutzutage, nur Folge der besseren Therapiemöglichkeiten, die man hat. Das ist auch ein Effekt. Aber es gibt gerade aktuelle Zahlen aus Deutschland, die eben zeigen, dass unabhängig von diesem Therapieeffekt in den Altersgruppen, in denen die Frau zum Screening geht und noch in den Jahren danach, eben ihre Sterblichkeit, die Sterblichkeit absinkt, während auch in den letzten Jahren weiter nach Einführung des Screenings weiter abgesunken ist, während in den anderen Altersgruppen die Mortalität eben nicht in dem Maße abgesunken ist. Und deshalb wird auch jetzt überlegt, ob man die Altersgruppe für das Mammographie-Screening im Moment 50 bis 69 noch auf unter 50 und über 70 ausdehnt, weil natürlich heute auch Frauen, die 72 sind und vorher zum Mammographie-Screening gegangen sind, mit Recht sagen, die mittlere Lebenserwartung bei Frauen ist heute Mitte 80. Warum darf ich jetzt nicht mehr zum Screening gehen? Ich möchte auch weiterhin, dass mein Brustkrebs früh erkannt wird. Und darüber wird jetzt im Moment diskutiert und es überlegt. Und dass die bei Abwägung, sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiko aus Sicht der medizinischen Experten und auch unter Anwendung evidenzbasierter Medizin, der Nutzen überwiegt, kann man daran erkennen, dass eben sowohl in den S3-Leitlinien in Deutschland als auch in den europäischen Leitlinien das Mammographie-Screening empfohlen wird, ganz besonders zwischen 50 und 69. Und im europäischen, und die europäischen Leitlinien empfehlen es mittlerweile auch zwischen 45, also die haben den Zeitraum erweitert auf 45 bis 74.
Vielen Dank, Frau Professorin Lebo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der dritten Folge unseres Podcasts Pathologie Schlüssel zur Krebstherapie. Heute ging es um Brustkrebs und ich hoffe, wir konnten Ihnen einige interessante, aber vor allem auch wichtige und hilfreiche Informationen geben. Wir freuen uns, wenn Sie auch in die anderen Folgen reinhören und verabschieden uns an dieser Stelle. Auf Wiedersehen und alles Gute.